Herzlich willkommen zum Gesundheitszone-Podcast mit den Kinderärztinnen Katrin und Jessica. Wir sprechen circa einmal pro Monat über die Herausforderungen des Gesundheitswesens und was das für unseren Beruf bedeutet. Heute ist die niedergelassene Gynäkologin Dr. Anne Ahrens bei uns zu Gast. Mit ihr reden wir unter anderem über den ersten Besuch von jugendlichen Mädchen in ihrer Praxis und welche Themen bzw. Beschwerden dabei relevant sind. Dabei erläutert Anne Ahrens verschiedene Verhütungsmethoden und geht auch auf die Therapie von Menstruationsbeschwerden näher ein. Ein weiteres Thema sind ungewollte Schwangerschaften und die dringlich empfohlene und gesetzlich festgeschriebene Beratung dazu. Besonders spannend und inspirierend dabei fand ich, wie offen und eingehend sich Anne Ahrens mit den Jugendlichen unterhält und dabei immer mehrere Therapieoptionen aufweist. Ich hoffe, dass wir mit diesem Podcast sowohl für Berufstätige im Gesundheitswesen als auch für viele Jugendliche und deren Eltern einige neue Informationen und gegebenenfalls auch Unklarheiten bezüglich des ersten Besuchs in einer gynäkologischen Praxis erläutern konnten. Viel Spaß beim Podcast! Okay, herzlich willkommen zum Gesundheitszone-Podcast mit einmal mir, Katrin und Jessica. Und als Gast haben wir heute Dr. Barbara Anne Ahrens aus der gynäkologischen Praxis in Kiel. Da geht's schon los, ich weiß den Namen gar nicht genau. Und genau, stell dich gerne mal vor, was du so machst als Gynäkologin und ja, wie dein Alltag so aussieht, vielleicht auch ein bisschen den Werdegang.
Okay, also ich heiße Anne Ahrens, das Barbara können wir gerne unter den Tisch fallen lassen, ist kein Problem. Ich habe eine Praxis zusammen mit einer Kollegin, jetzt seit über 10 Jahren schon, und wir sind zusammen da in der Lobinus-Klinik, also im Ärztehaus neben der Lobinus-Klinik, und teilen uns die Sprechstunden so auf. Mein Examen habe ich 2001 gemacht, dann war ich lange an der Uniklinik in Münster für den Start meiner Facharztausbildung, bin dann nochmal nach Osnabrück gegangen, weil ich nochmal von der Uni weg wollte, da im großen städtischen Haus. Und bin dann, weil bin ich nach Kiel gekommen, 2009 nach Kiel gekommen und dann mit Kindern und so weiter und Pausen in die Praxis eingestiegen. Vorher noch so ein paar Schlenker irgendwo angestellt, aber ich glaube, das ist nicht so interessant. Mhm.
Und mit der Praxis an sich, also wir kommen gleich auch zu den gynäkologischen Themen, aber Praxis an sich, würdest du sagen, das war von Anfang an eine gute Entscheidung und hast du dir das so vorgestellt, auch jetzt so diese auf die Jahre rückblickend, oder sagt man doch immer mal wieder, okay, Klinik hat auch was für sich?
Also ich glaube, die größte Erkenntnis, die ich gewonnen habe, ist, dass man immer offen sein muss für alles. Ich habe früher immer gesagt, ich gehe niemals in eine Praxis. Ich war absolutes Uni-Gewächs und wollte natürlich da was machen und wollte ursprünglich vor allen Dingen Brustdiagnostik rauf und runter machen und operieren in dem Bereich. Und bin dann aber eben per Zufall oder per Wunsch meiner Chefs damals in der Pränataldiagnostik gelandet und habe dann da die Hauptfortbildung bekommen. Das ist dann mein Steckenpferd geworden. Also da bin ich mehr so reingestolpert, als dass es geplant war. Und und als wir dann nach Kiel kamen, wollte ich eigentlich auch unbedingt wieder in die Klinik. Aber wie es ist mit Kindern, mit einem Mann, der auch Arzt ist und so, hat man halt da nicht immer so viel Zeit. Also die Dienste, die Wochenenden, dann musste halt Plan B her. Und dann war halt die Überlegung, okay, versuchen kann man es ja mal. Und im Nachhinein würde ich sagen, war es eine gute Entscheidung. Also ich finde es gerade schön, so wenn man sich über Jahre kennenlernt und Menschen jahrelang begleitet und es ist alles andere als langweilig, sondern jeden Tag wieder aufregend und spannend. Also natürlich ist nicht jeder Tag aufregend und spannend, aber meistens schon.
Mhm. Ja, dann herzlich willkommen auch von mir. Das hört sich ja positiv an, muss ich sagen. Katrin und ich hatten überlegt, dass wir schon gerne einmal eher auch aus kinderärztlicher Sicht oder aus Kooperation mit Gynäkologen, was aus unserer Sicht wenig ist, mal so ein bisschen anfangen würden und einfach mal fragen, was würdest du sagen, wann rät man denn eigentlich den heranwachsenden Mädchen, überhaupt einen gynäkologischen Termin wahrzunehmen? Wir haben ja oft unsere Vorsorgen, so J1, wo wir dann fragen, wie es mit der Regelblutung ist, ob die Probleme haben, ob sie schon mal beim Gynäkologen waren. Was ist denn da so eigentlich die Empfehlung?
Eine ganz klare Empfehlung gibt es eigentlich, also so eine offizielle nicht. Mich fragen ja auch viele Mütter, wann musste meine Tochter das erste Mal kommen? Manchmal sind die Töchter 10, manchmal sind sie schon 15. Und das Wichtigste, was man, glaube ich, vermitteln muss, ist, dass es beim ersten Treffen ja vor allen Dingen darum geht, dass man sich gegenseitig kennenlernt. Und das ist, also ich weiß jetzt nicht, ob ich für alle Gynäkologen sprechen kann, aber zumindest ist es bei uns so, bei mir so, dass es eigentlich immer nur ein Gespräch ist und darum geht, zu schauen, ist so alles normal. Also ich glaube, zu vermitteln, dass man nicht irgendwie so einen TÜV-Stempel braucht, bevor man irgendwie in sein weiteres Leben starten darf oder in sein Sexualleben starten darf, das ist, glaube ich, eine wichtige Botschaft, die man unbedingt vermitteln muss. Und wann jetzt der richtige Zeitpunkt ist, ist ganz verschieden. Also manchmal kann man die HPV-Impfung ganz gut nutzen, dass man dann die zweite, also die erste Impfung im Rahmen der Vorsorge beim Kinderarzt macht, zum Beispiel zusammen mit den anderen Auffrischungsimpfungen und sagt, gut, für die zweite Impfung bringen Sie doch Ihre Tochter einfach mit, wenn Sie selber mal einen Termin bei mir haben, dass sie einfach schon mal unkompliziert schnuppern kann oder Fragen beantwortet bekommt. Manche nehmen das an, manche nicht. Es kommt ja auch darauf an, wie weit so ein Mädchen entwickelt ist, ob die das schon möchte oder nicht. Und ich glaube, das Wichtigste ist vor allen Dingen, dass der Wunsch auch seitens des Mädchens da ist und nicht, dass die Mutter das Kind mitschleift. Dann ist das so ein sich gegenseitiges Anschweigen und einfach nur ein unangenehmer Termin. Also für mich ja weniger, aber für die Mädchen dann eher. Und in so einem Gespräch sollte es ja vor allen Dingen um die Frage gehen, ja, entwickelt sich alles normal. Es geht darum, das eben zu bestätigen, was normal ist, vielleicht zu gucken, was wo es Probleme gibt, vielleicht mit der Regel, dass die nicht regelmäßig kommt, dass es zu doll ist, dass es zu schmerzhaft ist und da schon mal Tipps und Tricks zu geben. Das ist eigentlich so der häufigste Vorstellungsgrund, warum Mütter meistens ja dann ihre Töchter mitbringen. Dann, wenn die Mädchen so ein bisschen älter sind, 15, 16, 17, dann kommt natürlich das Thema Verhütung auf. Auch da gibt es viele Fragen und Unsicherheiten. Da würde ich ganz gerne ein Mini-Beispiel erzählen. Hatte ich gerade gestern. Meine jüngere Tochter ist 14 und erzählte von einer Klassenkameradin, die, Herr Habe, so Hautprobleme. Und sie natürlich, ganz Gynäkologentochter, du kannst dir ja mal einen Beratungstermin bei der Gynäkologin geben lassen. Vielleicht kannst du ja die Pille verschrieben bekommen. Klammer auf, dieses Mädchen hat auch einen Freund. Und Klammer zu, wäre vielleicht auch ganz gut, an die Verhütung zu denken. Und dann sagte die, ja nee, meine Mutter möchte das aber nicht so gerne. Und wie mache ich das denn? Und sie natürlich gut von mir instruiert. Ja, aber du musst ja gar nicht deine Mutter unbedingt um Erlaubnis fragen. Du kannst ja auch so hingehen mit deiner versicherten Karte. Es gibt ja eine ärztliche Schweigepflicht. Natürlich ist es immer besser, wenn die Mütter, die Eltern involviert sind und Bescheid wissen und man will ja auch nichts hinter dem Rücken machen. Aber es kann ja mal Konstellationen geben, wo ein junges Mädchen eben einen Freund hat. Die Eltern wollen das nicht, so wissen das nicht, was auch immer. Und bevor so ein junges Mädchen dann ungewollt womöglich schwanger wird, ist es natürlich wichtig, ihr eine gute Verhütungsmethode anzubieten. Und das wäre dann ein Grund, auch schon früh zu kommen. Auch in der Situation macht man natürlich nicht unbedingt eine Untersuchung. Es sei denn, sie möchte das unbedingt. Dann sage ich, okay, können wir machen.
Und was für eine Verhütungsmethode empfiehlt man dann, wenn die noch so jung sind? Gleich von Anfang an eine Pille oder?
Es geht ja darum, dass es einfach anzuwenden und sicher sein sollte. Und das würde ich mal behaupten, ist ein Kondom nicht. So. Also das heißt, eine Pille wäre es dann schon. Ja, zwischen 14 und 16 muss man natürlich schauen. Da muss die Reife des Mädchens gewährleistet sein. Man muss also schauen, ist sie wirklich in der Lage zu begreifen, worum es hier geht. Das ist so eine kleine Grauzone. Unter 14 ist es ein großes Problem, die Pille zu verschreiben, weil das ja dann im Zweifelsfall strafrechtliche Probleme geben könnte. Aber ab 16 spätestens ist es völlig unkompliziert. Und zwischen 14 und 16 kommt es eben drauf an. Also ich habe es noch nie erlebt, dass ein Mädchen alleine gekommen ist, ohne dass die Eltern oder die Mutter meistens ja dann das wusste und irgendwie so heimlich was machen musste. Aber ich glaube, dieser Schritt ist für viele schwierig, weil sie immer denken, oh nee, da muss ich ja rauf auf den Stuhl.
Mhm. Ja, aber das ist ja auch gut nochmal zu hören tatsächlich, weil wenn ich das mal anspreche, habe ich auch auch immer sofort irgendwie das P in den Augen der Mädchen, wenn man sagt, Mensch, warst du schon mal bei einer Gynäkologin? Und ich dann auch immer sage, das Gespräch, das man als erstes führt, ist wirklich nichts, wo untersucht wird, weil ich glaube, die verbinden das dann doch immer damit.
Ja.
Eine Frage wäre, wieso strafrechtlich? Weil dann Geschlechtsverkehr wahrscheinlich
unter 14, ja, weil es unter 14 Jahren strafrechtlich belangt werden könnte. Also je nach Konstellation, wenn jetzt beide unter 14 sind, wüsste ich jetzt auch. Aber ja, das ist ja nicht die häufigste Situation. Also da müsste man dann halt gut gucken. Und da würde ich mir definitiv die Einverständnis der Eltern dann auch erbitten, ne? Und schriftlich, ja. Aber ja.
Wie ist es denn deinem Empfinden nach? Also ich weiß, dass bei uns, als ich jetzt, sage ich mal, in dem Alter war, so 14 bis 16, gar nicht so viel darüber nachgedacht wurde, nimmt man jetzt die Pille, sondern das war einfach irgendwie so üblich. Ich habe aber jetzt im Moment schon das Gefühl, auch durch die sozialen Medien, dass die Mädchen sehr, sehr, sehr kritisch dem gegenüberstehen, ja. Also das habe ich jetzt ganz oft gehabt, dass so nach dem Motto, die Pille, Hormone, nein, bloß nicht. Ich glaube, das ist schon ein großes Thema da bei denen im Moment, oder? Und was gibt es dann für Alternativen? Also,
es ist ein großes Thema. Jetzt vielleicht nicht unbedingt in dieser ganz jungen Altersklasse, wenn es gerade so losgeht. Ich denke eher, das sind so die, naja, so 17 aufwärts, die da sehr kritisch mit umgehen. Viele denken eben, dass sie, also manche haben einfach Sorge, dass sie nicht mehr sie selbst sind und haben große Sorge vor Nebenwirkungen, die viel stärker aufgebauscht werden, als sie sind. Also natürlich kann es Nebenwirkungen geben. Deswegen weiß es nicht, wie anders machen, aber ich mache es so, dass ich sage, wir treffen uns kurzfristig wieder, spätestens nach 3 Monaten bei Problemen, aber auch sofort und besprechen, wenn irgendwas überhaupt nicht passt und dann schauen wir weiter. Es gibt ja erstens total viele verschiedene Pillenpräparate, man muss ja auch immer gut gucken, wer darf das überhaupt nehmen und wer nicht. Genau, und wenn das nicht geht oder abgelehnt wird. Natürlich kann man sagen, man macht eine rein mechanische Verhütung mit Kondom, aber dann vielleicht zum Beispiel in Verbindung mit dem Diaphragma. Beides bedeutet natürlich, man braucht ein gutes Körpergefühl, man braucht eine gute Disziplin. Das ist so die Frage, klappt das immer gut? Bei einem jungen Mädchen, die vielleicht auch noch gar keinen Sex hatte, eine Spirale zu legen, ist ja fast unmöglich. Also ist etwas, was man äußerst ungern macht. Es ist schmerzhaft. Manche kollabieren dabei. Also das ist wirklich die absolute Ausnahme in so jungen Jahren, weil es eben doch Komplikationen macht. Und in den Situationen, wo ich das dann wirklich mal gemacht habe, jetzt nicht bei der 16-Jährigen, aber vielleicht mit 19 oder so, weil sie vielleicht Vorerkrankungen hatte und eine andere Verhütungsmethode oder nicht funktioniert hat, da sind manche zufrieden, aber gar nicht so wenige sagen dann doch, ach, das hatte ich mir irgendwie anders vorgestellt und schwenken dann wieder um. Letztendlich stimmt es aber, dass dadurch, dass so wenige, also viel weniger jetzt die Pille nehmen als früher, ich glaube, sind es noch irgendwie 54% und vorher waren es rund 20% mehr, ist aber auch die Zahl der ungewollten Schwangerschaftsabbrüche in der Altersklasse angestiegen. Also das darf man halt nicht vergessen. Was macht denn das psychisch mit einem? Ja, das ist sicherlich ein viel größerer Effekt als nur eine Hormonbehandlung.
Das ist ja alles. Und was würdest du sagen, so prozentual gesehen, wie ist es so, dass du sagst, gleich beim ersten Mal schreibe ich jetzt ein Pillenpräparat auf und das ist auch wirklich das, wobei man dann bleiben kann? Ist das die Mehrheit oder kommt es eher oft vor, dass man sagt, okay, wir müssen 2, 3 Sachen ausprobieren?
Ich würde sagen, in 80% der Fälle, würde ich so aus dem Bauch raus jetzt sagen, passt es.
Und gibt es auch andere Indikationen für die Pille? Also man hört ja oft, für die Haut.
Genau, ja, das hatten wir ja eben schon kurz, das Thema. Wenn Mädchen jetzt wirklich eine starke Akne haben oder vielleicht noch nicht mehr richtig schlimm Akne, sondern schlimme Hautunreinheiten und darunter sehr leiden, dann ist das natürlich auch eine Möglichkeit, das Problem zu lösen, ja. Oder zumindest zu verbessern. Nee, würde ich nicht sagen, dass das so häufig ist. Also nicht wenige, nicht viele, aber nicht, das ist nicht der Hauptgrund.
Und sag mal, im Zuge der Emanzipation, wie oft kommt es denn vor, also jetzt vielleicht nicht bei den 14-Jährigen, aber so dann ab 16, dass vielleicht auch der Freund oder Partner mitkommt zu so einer Beratung?
Ich freue mich jedes Mal, wenn einer mitkommt. Ich glaube, das sagt alles aus. Und der wird dann auch besonders gelobt. Ja.
Und das nächste noch, also wenn die Mädchen eben so Menstruationsbeschwerden haben, ist, das ist bei mir oft ein Thema. Oder ich überlege dann, ich frage dann natürlich, wie stark sind die Schmerzen, wie lange wird geblutet, wie viel Vorlagen müssen sie benutzen, um überhaupt mal so einen Eindruck zu bekommen. Mhm. Man kennt natürlich auch so ein bisschen seine Patientinnen und kann vielleicht beurteilen, okay, Mensch, das ist wahrscheinlich im Rahmen. Oder man denkt, okay, wenn die jetzt wirklich leidet und immer Schmerzen hat. Ich meine, manche gehen deswegen nicht zur Schule, muss man auch klar sagen. Manche nehmen am Sportunterricht nicht teil. Manche, genau, fühlen sich dann ja völlig lebensunfähig. Und da denke ich schon auch, so aus meiner Sicht, Mensch, ob das jetzt nun wirklich so nur die Wahrnehmung ist oder ob es so schlimm ist. Und da finde ich dann schon, ist auch ein Gynäkologenbesuch irgendwie ratsam, um auch das aufzubrechen. Also ich kenne wirklich Mädchen, da weiß ich schon, die brauchen dann irgendwie einen Attest, weil sie halt die Regeln haben und nicht zur Schule gehen können. Und dann sage ich, das kann es ja nicht sein. Also, genau, kommen die überhaupt vorbei?
Also ja, genau. Und das ist so eigentlich so neben dem Thema Verhütung, würde ich sagen, der zweithäufigste oder genauso häufige Grund für einen Besuch. Und ich habe das, also gefühlt ist es total viel. Ich glaube, wichtig ist erstmal klar zu machen, dass sich ja die Blutung auch im Laufe der Jahre verändert. Dass insbesondere in den ersten 2 bis 3 Jahren ungefähr nach Einsetzen der Regelblutung es ganz normal ist, dass eine Blutung zu stark ist, zu oft oder mal auch zu selten. Das ist einfach so, weil es alles noch nicht eingespielt ist. Ne? Die ganze Reifung der Eizellen und Eisprung, es klappt halt alles noch nicht so. Das ist so ein Prozess, der dauert. Und das kann dann, zeigt sich dann eben in diesen Blutungsstörungen oder auch Schmerzen. Trotzdem sollte man natürlich niemals jemanden leiden lassen oder nur sagen, ja, nimm mal eine Ibuprofen. Ja, irgendwie dann, wenn man dann mal fragt, wie viel die dann schon pro Monat nehmen müssen, kann es das ja auch nicht sein. Also ich versuche immer, es ist ja verschieden. Ich denke, wenn man jetzt, natürlich kann man am Ende sagen, wenn nichts anderes hilft, kann man auch da eine Pille verordnen, um das Problem in den Griff zu bekommen und damit wird es auch oft besser. Das ist aber nicht mein erster Rat, denn ich denke auch für so eine Pilleneinnahme ist wie immer bei Patienten wichtig, dass sie das auch selber wollen. Also ich überrede niemanden, denn wenn jemand das nicht da nicht hintersteht, dann wird es nichts. Also dann kann man da noch so viele gute Worte finden. Sie macht es ja nicht für mich, sie muss es ja für sich tun. Also empfehle ich zuerst natürlich sowas wie Körperwahrnehmung bisschen zu schulen. Es gibt ja verschiedene Akupressurpunkte, die man nutzen kann. Ja, das kann ich ja jetzt hier nicht zeigen, aber so zwischen Daumen und Zeigefinger zum Beispiel, wenn man da drauf drückt oder so eine Ohrmuschel oben oberen Drittel, das sind so Sachen, die auch schon helfen, erwiesenermaßen. Es gibt auch Atemtechniken. Das ist allerdings immer etwas lustig, wenn ich das erzähle. Es gibt ja das Thema Endometriose ist jetzt ein anderes Thema, aber da gibt es zum Beispiel diese ganz tolle Endometriose-App, wo dann gesagt wird, man soll in den Schmerz hinein summen und atmen. Wenn ich das sage, sage ich so, wir sind jetzt hier nicht im esoterischen Bereich, es klingt alles mega merkwürdig, aber es kann tatsächlich helfen. Macht man vielleicht nicht gerade im Unterricht an der Schule, weil dann denken ja alle, man hätte sie nicht alle, sondern macht man so zu Hause für sich im stillen Kämmerlein. Und egal, je nachdem, wie hoch man eben summt, kann man ja nachher mal selber ausprobieren, hilft zum Beispiel auch bei Kopfschmerzen, bei allem Möglichen, gibt es ja eine Vibration in verschiedenen Bereichen des Körpers, was dann auch krampflösend sein kann. Also das wären schon mal so ganz Sachen, die man machen kann, ohne Medikament, ohne alles. Genau, dann ist natürlich Bewegung wichtig. Nicht dieses, ich verkrümel mich mit einer Wärmflasche ins Bett, Schock erstarrt, bis es vorbei ist, sondern eigentlich ist ein bisschen Bewegung schon ganz gut, damit es nicht noch mehr verkrampft. Man kann krampflösende Medikamente nehmen, Buscopan zum Beispiel oder auch Magnesium. Das könnte man auch schon ein paar Tage vorher eventuell starten. Ja, könnte man versuchen, um damit es vorher nicht so krampft. Dann gibt es ja verschiedene Teezubereitungen, die man auch vorher trinken kann. Da gibt es, also ich weiß, kann jetzt ja nicht Werbung machen oder soll ich Werbung machen?
Ja, also, man darf alles sagen, okay. Auch
Tomaten. Genau, ist egal. Prima. Also es gibt im Kräuterflug in Kiel am Knoperweg einen rote Zora-Tee, der hat schon so eine fertige Mischung, der ist eben für Regelbeschwerden. Das könnte man versuchen. Dann gibt es pflanzliche Präparate auch frei verkäuflich in der Apotheke, wo verschiedene Sachen drin sind, die eben auch Krampflösen. Gerade Zyklus gibt es einmal bei Menstruationsbeschwerden und einmal bei starker Blutung. Das sind alles Dinge, die kann man schon mal ausprobieren, ohne dass man gleich bei dem Thema Pille ist. Dann, ist, glaube ich, auch der Umgang damit wichtig, also das zu lernen, ne, dass das jetzt eben so ist und dass es auch nicht nur negativ besetzt sein sollte. Also ich glaube, das ist eine Aufgabe auch der Mütter, dass man, also ich hatte wirklich einmal eine Mutter, die sagte, so, jetzt hast du den Mist und ich bin raus, weil die war mit den Wechseljahren durch und ich dachte nur, oh Gott, da sind ja die Schmerzen vorprogrammiert. Ja, und wenn man dann als Mutter vielleicht damit positiv umgeht und auch erstmal sagt, Mensch, es ist toll, es ist ja eine normale Entwicklung, es funktioniert alles, ja, und das gehört dazu. Ich glaube, das ist einfach auch ein wichtiger Punkt, also die Einstellung dazu. Und das sind ja viele Veränderungen, die auf die Mädchen zukommen. Und natürlich erstmal jeden Monat zu akzeptieren, dass da eine Blutung kommt und dass man Unterleibskrämpfe hat. Ja, ich meine, das ist eine Aufgabe, ne?
Das sehe ich ganz genau so. Also, dass man die psychisch auch begleitet und dass nicht dieses, ja, oh Gott, jetzt hat sie das auch. Also, es ist ja auch so schlimm, dass die Frauen das haben. Wenn die Mütter, wie gesagt, das vor den Kindern so sagen, das passiert bei uns in den Vorsorgen ja auch, dann versuche ich auch, Mensch, ist ja auch was Positives, ist ja auch was Schönes, dass man vielleicht ein Kind erzeugen kann, wie auch immer. Aber das, dieses negativ Besetzte, und da habe ich das Gefühl, das wird vielleicht auch im Sinne dieser ganzen, alle sollen gleich sein oder wie auch immer, man akzeptiert diesen fraulichen Körper, manche nicht, manche schon, aber dass das mehr wird, dass man möchte das eigentlich nicht haben. Und obwohl es total zur Entwicklung dazugehört. Und das erlebe ich schon oft, dass das eher so als Problem dargestellt wird, dass man doch irgendwie abschaffen muss und irgendwie muss der Schmerz weg sein und die Krämpfe auch und das will man jetzt nicht so, ne? Denke ich oft, dass das so ein bisschen so, ja.
Ein Reifungsprozess ist, meinst du?
Genau. Und vielleicht auch vorgelebt wird, dass das irgendwie was per se Negatives ist.
Ja. Also für mich hört sich das ehrlich gesagt total gut an, weil, diese Entspannungstechniken, also ich bin nicht so doll betroffen, aber Katrin und ich haben beide Migräne, das hilft ja nun auch, ne? Ist ja so tatsächlich. Und Kräuterflug, da kann ich auch ein Lied von singen, vom WNT, den finde ich auch super. Wie ist es denn mit dem Thema Endometriose? Das hattest du ja eben schon gerade gesagt. Das ist auch immer was bei mir irgendwie so im Hinterkopf wabert, wenn ich da so Mädchen habe, die immer wieder Bauchweh haben und dann fragt man, warst du schon mal bei der Gynäkologin? Nee, war ich nicht. Und wir haben Bauchweh technisch, sage ich jetzt mal, alles gemacht mit unserer ganzen Blutabnehmdiagnostik, Ultraschall und so. Ist das häufig? Oder ja, also ich habe nur einen so einen Fall im Hinterkopf, dass ich weiß, dass ich da jemanden kannte, bei der hat das dann jahrelang niemand entdeckt, die konnte keine Kinder bekommen und irgendwann ist dann mal jemand auf die Idee gekommen, ach ja, das könnte es ja vielleicht auch sein.
Also grundsätzlich haben 10% aller Frauen Endometriose. Das klingt viel. Das bedeutet aber nicht, dass 10% aller Frauen, wie jetzt in deinem geschilderten Fall, keine Kinder bekommen können oder Probleme haben. Bei manchen ist es ein Zufallsbefund, weil sie vielleicht, keine Ahnung, einen Blinddarm oder so entfernt bekommen und dann sieht man das. Und nicht alle haben also Probleme und Schmerzen. Aber natürlich sollte man das im Hinterkopf haben und es schwirren immer noch Zahlen rum, die sagen, von Beginn der Beschwerden bis zur Entdeckung kann es 7-8 Jahre sein, bis es entdeckt wird, dass es Endometriose ist. Bin mir nicht so sicher, ob das jetzt immer noch der Fall ist, weil eigentlich schon das bei allen Gynäkologen im Bewusstsein ist, dass es diese Endometriose eben gibt. Vor noch 10, 15 Jahren hat man gesagt, man muss eine Operation machen, also eine Bauchspiegelung machen, um die Endometriose zu beweisen und zu sichern und am besten Proben zu entnehmen, um das richtig eben zu beweisen. Das ist aber nicht mehr Stand der Dinge, sondern man würde einfach erstmal schauen, ob die Therapie, die man dann sowieso machen muss, also eine medikamentöse Therapie, ob die hilft. Also das ist eine Option, was man machen kann. Auch die gynäkologische Untersuchung bringt nicht immer klare Hinweise auf Endometriose. Wenn sie ganz dezent ist, das sind ja oft nur so Stecknadel, kopfgroße versprengte Gebärmutterschleimhaut, zum Beispiel im Bauchraum oder auf der Blase oder auch in der Muskulatur der Gebärmutter. Das kann man, auch wenn man ein gutes Gerät hat, ein erfahrener Ultraschall-Diagnostiker ist, manchmal erkennen, aber eben nicht immer, weil das nicht immer sichtbar wird. Und dann würde man eben schon schauen, passt das Ausmaß der Schmerzen zu dem, was da ist, und im Zweifelsfall eben einfach eine Therapie versuchen. Ja, und damit würde man ja quasi auch das Geschehen erstmal stoppen. Das Endometriose-Geschehen, wird das eben im besten Falle nicht später Probleme wie Unfruchtbarkeit auftreten.
Und wie? Ach, das ist ja spannend, ja. Weil, also ich habe das im Studium auch noch so gelernt tatsächlich, ne, dass eine Diagnostik gemacht werden muss mit einer Laparoskopie und solchen Dingen. Und wie sieht die Therapie da?
Also es gibt eine, ja, es ist so ähnlich wie eine Pille, aber ohne Östrogene, eine Gestagenpille, eine spezielle, die auch dafür zugelassen ist, die man dann kontinuierlich einnimmt und darunter dann auch, das Ziel ist ja, dass man gar keine Regelblutung mehr hat, damit eben nicht jedes Mal, wenn die Regelblutung da ist, erstens die Schmerzen nicht wiederkommen und die Endometriose eben quasi in Anführungsstrichen ausgetrocknet wird, so könnte man sagen, dass sie gar nicht sich weiter ausbreitet. Selbst wenn man eine große, was man ja so klassischerweise aus dem Studium kennt, eine große blutgefüllte Zyste am Eierstock sehen würde, was ja nicht die häufigste Form der Endometriose ist, sondern etwas seltener. Selbst da würde man sich gut überlegen, ob man das operiert, weil man ja bei jeder Operation auch, egal wie gut man ist, gesundes Eierstocksgewebe mit zerstört und man eben abschätzen muss, was macht das mit der Fruchtbarkeit der Frau? Ist es dann nicht besser? Man behandelt eben wirklich nur mit Tabletten.
Und wie früh macht das Symptome, kann man wahrscheinlich nicht pauschal sagen, aber muss man auch schon bei einer Jugendlichen, weiß ich jetzt nicht, 15, 16 an sowas irgendwie denken? Oder gibt es da so Warnzeichen, wo sie sagen, oder wo du sagst, Mensch, da, ja, da muss man schon mal irgendwie schicken, oder ist es noch zu früh? Ich weiß nicht.
Also eine Diagnose so früh, würde ich sagen, ist seltener. Ist schon seltener, ja. Die meisten sind eher in ihren 20ern, aber eben, vielleicht reden wir hier auch von diesen 7 Jahren Diagnoseverschleppung, weil man es ist halt schwer abzugrenzen, wenn man es vielleicht erst noch darauf schiebt, dass es das ja alles noch einspielen muss und ja, dass andere Faktoren dazu beitragen können, dass die Schmerzen so stark sind. Naja, aber spätestens, wenn jemand wirklich die ganze Woche nicht zu gar nichts fähig ist, jetzt im ganz extremen Fall, oder vielleicht noch andere Schmerzen hat in anderen Bereichen des Körpers, dann müsste man schon gucken. Oder es eben kann ja auch im Darm mal sein, auch mega selten. Aber wenn das so ist, dann hat man natürlich auch dabei ganz starke Beschwerden, wenn man zur Toilette geht. Und das wären Gründe, natürlich dann schon früher hinzugucken. Aber das ist mir noch nicht so viel untergekommen.
Und wie sieht das aus, wenn jetzt die Regelblutung Ewigkeiten ausbleibt? Das kann ja mehrere Gründe haben. Wann sollen wir dann schicken, denke ich manchmal? Oder wann sollen wir sie gynäkologisch vorstellen? Also einmal denke ich tatsächlich an Essstörungen. Haben wir momentan sehr viel in der Praxis. Da ist mir klar, das ist jetzt nicht unbedingt ein gynäkologisches Problem. aber genau, wann würdest du sagen, Mensch, keine Ahnung, die ist jetzt irgendwie 16, oder gibt's da so ein Cut-off, wo man sagt, da muss man doch wirklich mal gucken, und was macht man dann? Also Hormonstatus bestimmen, habe ich schon mal gelernt, ist ja eigentlich nicht so Usus insgesamt, aber macht man das dann bei sowas, oder ich weiß es nicht.
Es kommt drauf an, wann die erste Regelblutung war. Ich sagte ja, so 2-3 Jahre gibt man im Ganzen, um sich einzuspielen. Dann frage ich natürlich immer, hat sich am Essverhalten was geändert? Wenn jetzt jemand auf einmal sich rein vegan ernährt oder, keine Ahnung, irgendwie ganz einseitig extrem, nicht supplementiert mit irgendwas, oder eben Leistungssportlerin ist oder ganz stark abgenommen hat und dann einfach wenig Gewicht da ist, dann gibt es ja irgendwann so einen kritischen Punkt, wo die Regelblutung ausbleibt. Also es kann man nicht ganz pauschal beantworten, weil erstens ist die Frage, war die Blutung immer schon unregelmäßig und ist sie jetzt immer noch, oder war sie einmal, zweimal, dreimal da und dann wieder weg, oder war sie erst regelmäßig und ist jetzt auf einmal weg? Und diese letzte Konstellation, da würde ich schon hellhörig werden und denken, das sollte man schon abklären. Natürlich kann auch Schulstress dahinter stecken oder alles Mögliche, aber wenn man das sich anschaut und es ein halbes Jahr so bleibt, dann sollte man schon eine Hormondiagnostik machen. Ja, und dann aber in dem Fall auch eine Untersuchung. Wobei auch da, ich spreche immer, also ich sage immer allen, wir reden und ich mache nie eine Untersuchung, ohne es vorher angekündigt zu haben. Und dann nächstes Mal machen wir die Untersuchung. Da habe ich auch noch nie das Gefühl gehabt, dass irgendjemand durch die Untersuchung traumatisiert wurde, sondern die wollen dann ja auch wissen, was ist denn jetzt mit mir los, ne? Genau, aber dass man dann wirklich spätestens nach so einem halben Jahr mal sagt, okay, jetzt müssen wir mal schauen, was da los ist, wenn eine 16-Jährige da ist, die hat ja immer ihre Tage, auf einmal ist es weg. Ja.
Und Hormonstatus, sollen wir da irgendwie mithelfen? Also sollen wir das Blut am besten abnehmen oder ist das besser, wenn das dann genau bei euch komplett erfolgt?
Ich glaube, es ist günstiger beim Gynäkologen, weil man macht ja dann auch eine Ultraschalluntersuchung und man muss diese verschiedenen Sachen ja mit einbeziehen und genau.
Mhm. Okay. Und was sind da die häufigsten oder was gibt es da ein typisches Krankheitsbild oder irgendwie was, genau, woran man dann so denkt auch? Also
es gibt zwei Sachen, die so der häufigste Grund sind. Das eine ist, oder das häufigste ist, hypothalamisch-hypophysäre Dysfunktion. Sprich, irgendwo im Gehirn funktioniert die Regulierung nicht, ohne dass man genau sagen kann, welcher Einfluss jetzt dafür verantwortlich ist. Das kann eben Stress sein oder an Medikamente muss man natürlich auch manchmal denken. Manche Medikamente können ja auch dazu führen, wenn jetzt jemand eine andere Grunderkrankung hat, die dauerhaft behandelt werden muss. Ne? Und das nächste, also mit anderen Worten, man weiß nicht so richtig und muss erst nochmal weiter gucken. Und das andere, was auch nicht so selten ist, ist ein PCO-Syndrom, also Syndrom der polyzystischen Ovarien. Das ist ja mehr so eine Beschreibung. Da gehören eben mehrere Sachen dazu, eben längeres Ausbleiben der Regelblutung, sonografisch auffällige Eierstöcke und teilweise auch Vermännlichungssymptome wie vermehrte Körperbehaarung gibt es aber in verschiedenen Ausprägungen. Das ist schon wichtig, dass man das erkennt und es ist aber auch wichtig mitzuteilen, dass das nicht unbedingt immer nur krankmachend ist. Also das ist ein häufiger Grund fürs Ausbleiben der Regelblutung, aber es heißt ja nicht, dass die erste Frage ist natürlich, oh Gott, kann ich mal Kinder bekommen? Also es ist auch eine Ausreifungsstörung bedingt dadurch, dass man vereinfacht gesagt ein bisschen zu viele männliche Hormone im Körper hat. Und das kann man aber dann, wenn es mal Richtung Schwangerschaft geht, natürlich gut behandeln. Also wenn es nicht von alleine klappen sollte, also das ist kein Problem. Man hat nicht jedes Mal einen Eisprung und durch dieses Ausbleiben des Eisprungs kommt dieser Zyklus immer ins Stocken, weil die männlichen Hormone das immer blockieren. Und das sollte man natürlich dann auch behandeln, ne? Weil wenn sich dann immer die Gebärmutterschleimhaut aufbaut und aufbaut und aufbaut und nie ein Abbluten passiert, dann kann die sich auch über viele Jahre gesehen auch mal verändern und das möchte man natürlich nicht. Ne?
Gibt es da eine Pille?
Ja, sind wir wieder eine Pille. Da gibt es ja die Witze, für alles immer eine Pille. Ja, aber es ist tatsächlich so.
Nee, aber das finde ich spannend, mit dem PCO auch nochmal. Mhm, mhm. Das ist gut, okay, ja. Ansonsten war auch nochmal kurz so dieses ungeplante Schwangerschaften. Gibt es das, also ja, wir suchen jetzt in Kiel, ich sag mal in einer eher besseren Gegend, gibt es wahrscheinlich woanders mehr, aber kommt das oft vor oder bei Jugendlichen jetzt, ne? Ist wahrscheinlich noch seltener. Also ja, aber
es kommt vor. Also ich habe jetzt auf Anhieb zwei Pärchen sozusagen im Kopf,
ja,
die sich eben dann meistens darauf verlassen haben, dass das Kondom schon reicht. So, zack, hat es halt leider nicht gereicht. Ja, oder auch man hat über vieles aufgeklärt, viele Gespräche geführt über die beste Form der Verhütung und Pille wurde abgelehnt und dies und das und alles nicht. Ja, und da sage ich immer, den An- und Ausknopf für jetzt möchte ich schwanger werden und jetzt nicht, den gibt's halt leider noch nicht. Ja, also man muss schon sich für irgendeine Methode entscheiden und und dann kann es natürlich
auch mal passieren. Wie kommen die dann zu dir? Also kommen die alleine? Kommen die mit den Eltern? Also je nach, wahrscheinlich abhängig des Alters. Weiß oder auch mit Freund?
Mit der Freund in der Situation.
Ah, okay. Ja.
Mhm. Genau. Naja, und das dann alles zu erzählen, wie es gehen könnte, eine Schwangerschaft auszutragen. Man versucht ja doch auch Ergebnisse offen zu beraten, weil es ja nicht meine Entscheidung ist, ne? Einfach zu erzählen, welche Möglichkeiten gibt es. Und deswegen, wenn ich das nochmal kurz einwerfen darf, finde ich auch diese Beratungsregelung, die es derzeit gibt vor einem geplanten Schwangerschaftsabbruch, sehr sinnvoll und sehr wichtig. Ich fürchte, wenn das irgendwann auf freiwilliger Basis wird, dann ist es so ein Ding, wo man einfach also sich verdrückt, weil man sich nicht damit auseinandersetzen möchte. Und deswegen glaube ich, ist das unheimlich wichtig, dass man so ein bisschen gezwungen ist, das zu machen, nicht um den moralischen Zeigefinger zu heben, sondern in der Beratungssituation werden einem ja schon genau die Möglichkeiten aufgezeigt, welche finanzielle Unterstützung und sonstige Unterstützung würde es denn geben für den Fall, dass man sich für das Kind entscheidet und die Schwangerschaft austragen möchte. Und ich glaube, erst dann ist man wirklich in der Lage, mit allen Informationen zusammen eine fundierte, informierte Entscheidung zu treffen, die man auch später dann nicht bereut, egal in welche Richtung jetzt.
Genau. Was mich nochmal interessieren würde in dem Punkt tatsächlich, auch wo es die Verhütung geht, das kommt mir jetzt so im Kopf, ist, hast du eine Idee, wie man vielleicht entweder kinderärztlich, glaube ich, wäre das ja auch noch eine Möglichkeit, wie man eigentlich dazu kommt, nochmal ein bisschen mehr in dieses Thema Verhütung. Jetzt spreche ich vielleicht auch aus Sicht einer Mutter von zwei Jungs, Jungs einfach mehr ins Boot zu holen. Ja, ist ja so. Aber ich meine, es ist ja irgendwie immer klar, dass wenn eine Tochter da ist und die bekommt ins bestimmte Alter, dann wird immer gesagt, ja, und Mama setzt sich dann mal hin und redet mit ihr, was kann man denn jetzt machen? Ist da Geschlechtsverkehr schon angedacht oder nicht? Aber ich finde das bei den Jungs immer noch so schwierig. Also, weil die ja im Prinzip, man kann ja eigentlich immer nur appellieren, dass sie genauso Verantwortung bewusst handeln, aber reden ja vielleicht auch nicht alle Eltern mit ihren Söhnen dann so oder alle Väter. Also da wäre ja eigentlich noch mal ein bisschen Verbesserung da oder was könnte man da machen?
Der Sexualunterricht in der Schule klärt ja, glaube ich, schon sehr gut auf, welche Möglichkeiten es gibt. Ich glaube, dass die meisten Jugendlichen schon ganz gut aufgeklärt sind.
Bescheid wissen, ja.
Ich glaube, wichtig ist, dass man, wenn es, also meiner Meinung nach, dass es nicht immer nur darum geht, wie wird verhütet, sondern dass man vielleicht auch vermittelt, was ist denn schön an einer Beziehung? Und dass man auch da nicht so tut, als wäre Sex schlimm und nur dafür, also dass man alles tun muss, um bloß nicht schwanger zu werden. Also ich glaube, das darf man manchmal auch nicht so ganz vergessen. Beantwortet nicht ganz deine Frage, aber ja, also Aufklärung nur so zu handhaben, dass es heißt, was mache ich, um nicht schwanger zu werden? Greift, finde ich, sehr kurz. Das ist ja viel umfassender. Und wenn man dann, also ich denke, es wäre genauso wichtig, den Söhnen oder auch Töchtern zu sagen, wie bekommt man das hin, dass man eine offene, kommunikative Partnerschaft führt, wo auch jeder sagt, was er mag und was er nicht mag und dass man auch Nein sagen darf und dass man auch erzählt, was gefällt mir denn, also auch dann beim ersten Sex oder auch später, weil das muss man ja auch lernen und das kann man nicht lernen, indem man irgendeinen Film guckt oder irgendwie aus dem Hollywood-Kino oder irgendwie sich was zusammenklaubt, was man meint, was passend ist. Also die Frage, und ich glaube, daraus ergibt sich schon so ein bisschen, dass man kommunizieren muss, dass man damit auch Verantwortung trägt für den Partner, die Partnerin und natürlich dann auch Verantwortung trägt für das Thema Schwangerschaftsverhütung.
Ich habe letztens auch in so einer kinderärztlichen Zeitschrift gelesen, da war auch eine Gynäkologin und die ist halt in Schulklassen gegangen. Und da durften quasi, ich glaube, die Lehrer, einer war dabei, aber es war wie unter so einer Schweigepflicht und die Jugendlichen durften halt Fragen stellen. Und das war auch ganz spannend, was sie alles auch fragen, was sie interessiert, was sie irgendwie nicht wissen, sage ich mal, sei es jetzt irgendwie die Klitoris, sei es das Hymen, was da so für irgendwelche Gruselgeschichten sind. Und das fand ich auch ganz spannend, nochmal so zu lesen, dass die Jugendlichen halt diese ganzen Social-Media-Sachen sich angucken. Es gibt für alles irgendwie einen Film oder für alles irgendwelche komischen, sag ich mal, Szenen, die sie sich da anschauen oder so. Aber so diese richtigen Fragen stellen und auch wirklich sich wirklich mit seinem eigenen Körper vielleicht auch auseinandersetzen. Ich glaube, das wird viel zu wenig gemacht. Und das finde ich einen guten Einwand, dass man auch einmal vielleicht sagt, so Mensch, was ist überhaupt schön? Und man kann Nein sagen und auch sich zu belesen, sich auch einfach darüber mal zu informieren. und nicht auf irgendwelchen Kanälen, die auch sehr unseriös sind und irgendwelche Videos zeigen, sich darauf so zu verlassen. Auch gerade bei Jungs denke ich, ganz ehrlich, auch mein Sohn, der ist jetzt irgendwie 15, was kriegt der für Videos eingespielt, wenn es jetzt mal darum geht, dass man irgendwann mal Geschlechtsverkehr haben möchte? Ich glaube, da ist schon fast mehr Aufklärungsarbeit erforderlich als früher. So ist mein Gefühl. Also ja. Weil die so viele komische Dinge oder wirklich verstörende Dinge auch sehen, wo ich mich auch frage.
Ja, ich glaube, die können das mal zwar gar nicht sortieren, ne? Weil sie halt einfach noch keine praktische Erfahrung haben. Das ist wahrscheinlich das Problem. Weil sie, wie du sagst, auch Sachen sehen, die sie vielleicht auch nicht sehen sollten oder nicht gut ist. Ja.
Also da wäre mein Appell auch tatsächlich, dass man eben die Jungs dahingehend mit einbindet und sagt, wenn jetzt so erster Geschlechtsverkehr ansteht und die Freundin geht zur Gynäkologin, um sich zu informieren, dass die mitgehen.
Ja.
Punkt. Also, und dann können sie Fragen stellen und dann können sie sich informieren und genau.
Ja.
Also vielleicht ist vielleicht auch nochmal ein guter Tipp für so Jugendvorsorgen, wenn die älter sind.
Ja.
So ein bisschen einzubringen.
Also es gibt auch da übrigens ein super, super Buch, was ich empfehle, aber nicht unbedingt für die 14, 15, 16-Jährige. Es heißt zwar Aufklärungsbuch für junge Erwachsene, es heißt Make Love von der Sexualtherapeutin Frau Henning. Und das finde ich sehr schön, weil da ist das Kapitel Schwangerschaftsverhütung das letzte Kapitel im Buch. Und alles andere, da geht es wirklich, ich sag mal in medias res, wie mache ich es denn jetzt, ohne dass es eben pornografisch ist. Sondern es ist sehr seriös, aber ja, vielleicht für so eine 14-, 15-Jährige ein bisschen zu explizit. Wenn man so einen Ticken älter ist, ist es, glaube ich, ganz gut. Wobei letztendlich kommt es ja immer auch auf die Reife an, wenn ich jetzt sage, die 14-, 15-Jährige, für die ist das nichts. Aber ja, ich finde, da muss man schauen, das kriegt man ja als Mutter, guckt man ja vielleicht oder als Vater auch vorher mal in das Buch rein und hat schon so ein Gefühl dafür, passt das oder passt das nicht zu meinem Kind. Und ich glaube, das ist wichtig. Und wenn man dann vermittelt, was Sexualität alles ist und was eine Beziehung alles ist, dann ist es irgendwie auch selbstverständlich, dass wenn man in einer festen Beziehung ist, wohlgemerkt, dass man natürlich sich gemeinschaftlich kümmert. Das ist vielleicht das, wie sich das alle Eltern wünschen, aber es gibt natürlich, das ist ja auch normal, dass man nicht unbedingt einen festen Freund hat, dann hat man vielleicht 3 Wochen mal einen, dann ist es wieder vorbei oder man hat mal einen One-Night-Stand und das ist ja auch alles überhaupt nicht zu verurteilen, das gehört zu dieser ganzen Findungsphase ja auch für manche dazu, für manche eben nicht, das ist ja sehr unterschiedlich. Und dann in so einer Situation bleibt natürlich das Thema Verhütung schon an der jungen Frau dann hängen, logischerweise. Ne?
Ja.
Okay, ich habe noch ein Thema, also es hat jetzt gar nichts mit Verhütung zu tun.
Mhm.
Wir sehen ja oft, sage ich mal, junge Mädchen, auch manchmal so Schulalter, vielleicht auch schon Kleinkindalter. Und ich sage jetzt mal einfach so, und untenrum juckt es irgendwie. Und dann ist es da irgendwie rot und dann ist vielleicht auch mal ein bisschen Ausfluss. Und dann bespricht man mit den Hygienemaßnahmen. Und letztlich hat man aber trotzdem, finde ich, immer wieder Kinder und auch nachher so junge Mädchen, die eigentlich immer wieder kommen, wo man das Gefühl hat, das ist immer Thema. Vielleicht da nochmal irgendwie Tipps, woran man denken muss. Also klar, es können wahrscheinlich irgendwie Streptokokken sein, eine Infektion. Dann fällt mir sowas ein wie Lichensklerosus, sage ich jetzt mal. Aber es ist ja nicht so häufig. Aber das ist so oft das
Schlagwort.
Würmer, ja.
Ja, stimmt, die Würmer. Genau.
Aber so kommen da auch neue welche zu dir dann letztlich manchmal? Oder gibt's da Tipps, die man noch mehr irgendwie anwenden kann? Weil manchmal habe ich das Gefühl, man sieht die dann wirklich ständig und die haben auch einen Leidensdruck. Also es ist, aber irgendwie weiß man gar nicht mehr so richtig, ja, noch ein Sitzbad und man weiß gar nicht so richtig, was man jetzt weitermachen soll. Ich schicke die dann schon auch immer mal zur Gynäkologin, aber...
Also das ist nicht häufig. Ich glaube, die meisten landen wirklich beim Kinderarzt erstmal. Ja, ich glaube schon. Und ich würde auch eben denken, also na klar, es kann auch mal eine Pilzinfektion sein, wobei das seltener ist. Ja, dafür braucht man eigentlich einen Östrogeneinfluss. Den hat man ja noch nicht im Kleinkindalter.
Ich wollte gerade sagen, also das mit der Pilzinfektion, das wabert ja immer wieder bei uns Kinderärzten rum. Und ich habe es eigentlich auch so gelernt, dass man ja wirklich erst ein bestimmtes Stadium erreichen muss. Also ab welchem Alter würdest du denn sagen, ist das dann auch wirklich, dass man sagt, so, wir machen jetzt mal einen Abstrich, ob da Candida-Zellen sind oder nicht. Also das ist ja unter einer bestimmten Altersgrenze, gehört das da ja gar nicht hin, oder? Und man muss dann ja auch mal überlegen, wenn es dann doch da ist, wo kommt es her?
Ja, aber meistens ist die Infektion ja endogen, aus dem Darm zum Beispiel oder aus der Umgebung. Und es ist eben wirklich ein Hygieneproblem. Fremdkörper wäre natürlich noch so ein Ding. Ich schätze mal, das muss ich jetzt aber ja nicht extra erwähnen. Ein Liechen macht eigentlich nicht einen Ausfluss, sondern macht eher einen Juckreiz und ja typische Hautveränderungen. Kann natürlich, und kleine Mädchen können davon auch betroffen sein. Das ist so das häufigste und Missbrauch. Das Thema, weil darum ging es ja, ist ja eher wirklich selten und da würde man sicherlich mehrere Faktoren zusammennehmen, bevor man so einen Verdacht äußert. Und dann wäre die Abklärung ja auch mit so einer Verdachtsdiagnose weniger bei den Gynäkologen, sondern eher bei der Rechtsmedizin, weil das ja dann auch in dem Falle alles rechtssicher untersucht werden müsste.
Die würde man dann auch gleich zur Rechtsmedizin weiterleiten, ne? Mhm. Ja, wir haben auch so eine ganz tolle anonyme neue Nummer, wo man die auch voll, wo sie sich vorstellen können, ohne dass nicht alles ganz groß aufgenommen
wird. Genau, ja, das ist ja auch wichtig zu sagen, auch nicht nur bei kleinen Kindern, sondern auch wenn eine Frau vergewaltigt wurde oder so, dass sie ja immer das Recht hat, immer noch zu entscheiden, bringe ich es zur Anzeige oder nicht, aber sie kann trotzdem schon mal die Proben alle entnehmen lassen und dass das alles rechtssicher da ist und dann in Ruhe überlegen, möchte ich anzeigen oder nicht, aber dann ist es schon mal da. Ne? Ja.
Ja, Jessica, hast du noch Fragen?
Nee, das war sehr spannend. Ich habe jetzt aber auch nichts weiter noch auf meinem Zettel oder im Kopf.
Ich habe noch eine letzte Sache, sehe ich gerade, die Pille wieder. Pille bei Migräne. Also ich weiß aus eigener Erfahrung, dass man, wenn man Migräne mit Aura hat, ja kein Östrogen dazu nehmen sollte in der Pille. Jetzt hatte ich aber auch diese Woche wieder zwei Jugendliche, die haben ganz kleine Migräne mit Aura und die kriegen beide eine mit Östrogen. Ist das bei manchen noch nicht so verbreitet, bei manchen Gynäkologen? Oder ich will da jetzt auch niemanden irgendwie am Pranger stellen. Ich habe es jetzt durch Zufall ganz unterschiedlich, dachte ich, Mensch, oder fragen Gynäkologen da direkt überhaupt nach? Macht man ja auch nicht sofort, ne? Man fragt ja nicht jede Jugendliche, hast du eine Migräne mit Aura? Oder?
Doch, jede, die kommt, kriegt einen Bogen, den sie ausfüllen muss. Und es gibt ja auch so fertige Vordrucke von vielen Pillenherstellern, die man auch nutzen kann. Und da wird das ganz klar abgefragt, weil das ja ein wichtiges Kriterium ist. Wenn man eine Migräne mit Aura hat, ist das Risiko, ich glaube, um 36% oder so, ich weiß nicht mehr ganz genau, erhöht, mal einen Schlaganfall zu bekommen. Natürlich kriegt man nicht unbedingt einen Schlaganfall oder Lungenembolie, aber natürlich sind das genau die, ja, wo man das dann gar nicht riskieren möchte. Also das wäre ein ganz klarer Grund, eine östrogenfreie Pille zu verordnen. Es sei denn, jemand hat wirklich eine zyklusbedingte Migräne und es ist wirklich immer nur zur Regelblutung und dann würde man die Pille aber auch durchgängig nehmen, ohne Pause, um die Migräne damit wegzukriegen. So, das wäre für mich aber auch immer Plan B. Ich würde das erstmal mit einer östrogenfreien Pille probieren und nur, wenn das überhaupt nicht funktioniert, weil man damit nicht klarkommt, dann kann man sagen, okay, wir können das versuchen, ob das mit einer Kombinationspille geht. Der Vorteil bei einer 16-Jährigen ist ja, dass sie glücklicherweise altersbedingt ein viel, viel niedrigeres Risiko hat für ein Problem, als wenn sie jetzt über 40 wäre. Ne?
Ja, habe ich auch mal gelesen, fand ich auch spannend. Wenn man die Migräne damit wegtherapiert, genau, dann nimmt man Strichen Risiko in Kauf, weil die Aura dann auch weg ist.
Sozusagen. Ja, genau, beziehungsweise, ja, genau. Ja.
Ja. Gut, ja, gibt's noch was du irgendwie sagen willst? Nicht so eine richtige Frage.
Nee, war mein erster Podcast, war total spannend und ich hätte nicht gedacht, dass wir so schnell, ich habe gedacht, wir haben jetzt 5 Minuten geredet, aber es war ja jetzt schon eine ganze Zeit lang.
Ja, genau. Vielleicht noch zum Schluss einmal irgendwas, so Zusammenarbeit zwischen Kinderärzten und Gynäkologen. Mhm. Da vielleicht nochmal so, der Podcast, glaube ich, hat jetzt schon dazu beigetragen, aber insgesamt, ob es da noch irgendwie so Themen gibt, dass wir wirklich bei der
Also es ergibt ja bei manchen Krankenkassen seit diesem Jahr diese M1-Mädchensprechstunde, die soll eben den Übergang vom Kinderarzt zum Gynäkologen oder zur Gynäkologin erleichtern. Und ist eben auch so gedacht, mit so einem Fragekatalog über Beschwerden, über Fragen, ist eben als reiner Gesprächstermin auch vorgesehen. Es ist aber völlig egal, ob man nun bei einer dieser Krankenkassen versichert ist oder nicht. Man kann so oder so kommen und das so oder so besprechen. Also immer, wenn der Bedarf da ist.
Für welches Alter ist das gedacht?
Ich habe es nicht ganz genau im Kopf, aber ich glaube 14 bis 16 müsste ich jetzt nachgucken, weil es relativ neu ist und das sind eben ja so kleinere Krankenkassen, die nicht so häufig sind. Deswegen ehrlich gesagt ist es die Theorie, ich habe es noch nicht gehabt, dass jemand jetzt im Rahmen dieser Sprechstunde extra gekommen ist, aber das wäre eine Möglichkeit. Naja, und auch da sind dann wieder die Eltern natürlich gefragt, dass die den Übergang gestalten. Und am Ende muss man sagen, das ist es meistens so, wenn die Mütter regelmäßig zu ihren Vorsorgen gehen, dann gehen die Töchter auch. Wenn das in der Familie nie gelebt wurde, dann gehen die Töchter oft auch nicht. Deswegen gibt es ja jetzt zum Glück ab 20 dieses Screening für die Vorsorgeuntersuchung, dass jede Frau ja ab dem 20. Lebensjahr eingeladen wird zu gehen, in der Hoffnung, dass sie, ja seit 2020 ist es so, in der Hoffnung, dass die Teilnehmerquote an den jährlichen Vorsorgeuntersuchungen einfach steigt.
Wie hoch ist jetzt? Weißt du das? Ist nicht wichtig.
Und unter 50%, 60%, irgendwie so 60%, glaube ich.
Nee, ich hatte mehr gedacht,
ja.
So ein Gefühl.
Ja. Naja, eine Schnittstelle wäre tatsächlich noch, das hatte ich heute vorhin ja schon gesagt, ist diese gibt es auch einige Krankenkassen. Ich habe mich in der Praxis bei uns auch noch nicht drum gekümmert, aber ich würde es gerne mal machen. Da können die Eltern quasi vor der Geburt, also zugewiesen durch den Gynäkologen an den Kinderarzt schon einmal kommen und beide Eltern tatsächlich. Und da geht es dann um vorbereitende Themen wie Impfungen, was kommt alles auf sie zu und ja, haben wir jetzt bisher noch nicht gemacht. Ich weiß gar nicht, ob es Kollegen gibt, aber das wäre auch nochmal so eine Schnittstelle, wo man dann vielleicht mit den Gynäkologen in Kontakt treten müsste, um das mal zu bewerben, weil ohne euch, sage ich mal, werden wir auch keine Patienten bekommen, ne? Die dann zu uns kommen und sagen, Mensch, hier meine Frauenärztin hat gesagt, ich kann vor der Geburt schon einmal hier kommen für eine halbe Stunde und sie erzählen mir, was kommt eigentlich alles auf mich zu.
Ab welcher Woche ist das dann?
Also, ja, ich meine, ab der
Stoffabschließen,
aber...
Ja, ziemlich spät, meine ich, genau.
Das ist ja auch sinnvoll.
Ja,
ja, aber das finde ich eine super Idee, weil ich glaube, wenn dann das Baby erstmal da ist, dann hat man so viel damit zu tun, erstmal sich selber zu sortieren. Und wenn man diese Fragen dann schon vorher in Ruhe beantwortet bekommen hat, ist das, denke ich, eine gute Hilfe.
Ja, ja. Ja. Ich glaube auch in der Vorbereitung auch tatsächlich, dass uns, glaube ich, also uns zum Beispiel die U3 auch viel, viel leichter gestaltet werden könnte, weil bei der U3 sind die Eltern neu aufgeregt, die Kinder schreien, man erzählt da was über die Impfungen und wenn die das nächste Mal kommen, haben sie die Hälfte schon wieder vergessen. Also ich glaube, das würde für uns auch ein großer Gewinn sein, aber wie gesagt, wie bei der Mädchenuntersuchung, da bezahlen das halt auch noch nicht alle Krankenkassen, aber ich hoffe, dass das in Zukunft tatsächlich nochmal verbessert werden könnte. Das wäre schon toll.
Ja, das finde ich auch.
Finde ich auch super. Und vor allem, es gibt, denke ich, auch Eltern, die brauchen das nicht, aber beim ersten Kind schon mehr. Und manche haben einfach auch Sorgen und Ängste. Und das hilft auch manchmal, dass die das schon vorher besprechen können, glaube ich, als wenn, wie gesagt, du, wie du schon sagst, das Kind dann dabei ist und es schreit und man ist selber noch völlig schlapp und es sind so viele Informationen und dann hat man vielleicht keine Hebamme. Das sind immer so Faktoren, wenn man da solche schon mal abfangen kann im Vorweg, das wäre, glaube ich, hilfreich. Gut, ja, dann sage ich mal vielen Dank, Anne.
Ja, vielen Dank.
Ja, ich danke auch. Vielen Dank für die Einladung. Das war's für heute.
Vielen Dank fürs Zuhören. Nächsten Monat geht es weiter und wir freuen uns über dein Feedback und Gastvorschläge. Schreib uns einfach eine Mail an team@gesundheitszone.info oder diskutiert mit im forum.gesundheitszone.info. Bis nächsten Monat.